Herr, auch heute Morgen kommen wir zu dir, Vater, und wir dürfen bei dir bleiben. Danke, dass wir uns dir anbefehlen können. Wir brauchen dich. Wir beten, dass du uns leitest, dass du uns auch Licht schenkst für dein Wort, wenn wir uns so intensiv damit befassen wollen. Herr, bitte führe uns. Auch führe uns, wo wir länger verharren sollen, bei welchen Themen und wo wir zügiger fortfahren sollen. Bitte, Herr, lenke uns. Amen. Ich habe hier die grobe Gliederung des Josua-Buches auf der Folie. Wir kommen heute Morgen zur Textbesprechung vom Buch Josua, also im Einzelnen. Wir haben gesehen, dass das Buch Josua in zwei Teile geteilt ist. Teil 1, die Einnahme und Eroberung des Landes, Kapitel 1 bis 12. Teil 2, die Verteilung und Organisierung des Landes, Kapitel 13 bis 24. Bei Teil 1 haben wir, Kapitel 1 bis 4, den Einzug ins Land, also die Jordanüberquerung, der Befehl, überquere den Jordan, zieh hinüber. Kapitel 5 bis 8, das Ziel, die Aufrichtung des Gesetzes, und um das Ziel zu erreichen, sind Jericho und Ai zu erobern. Und dann Kapitel 9 bis 12, die Landnahme, die eigentliche Landnahme, also die Besiegung der südlichen Städte und der nördlichen Städte. Dann haben wir in Teil 2 wie ebenfalls drei Abschnitte, Kapitel 13 bis 19, die Verteilung des Erbes an die 9,5 Stämme im Westjordanland. In Kanaan. Und Kapitel 20 bis 21, die Bezeichnung von Sonderstädten, also Zufluchtsstädte und Levitenstädte. Und in Kapitel 22 bis 24, die Schlusskapitel, wo wir gesehen haben, in allen drei Kapiteln der Aufruf ist, dem Herrn zu dienen und nur ihn zu lieben, ihm anzuhangen. Wir wollen jetzt dann beginnen mit dem Text, uns ein bisschen das näher zu betrachten. Josua 1, Vers 1. Also, ich beginne mit dieser, ich habe hier die Gliederung ein bisschen gründlicher, ein bisschen genauer. Wir gehen aber dem Einzelnen nach, also man muss jetzt nicht gleich alles aufschreiben. Es kommt ohnehin, Schritt für Schritt. Also Kapitel 1 bis 4, der Einzug ins Land. Und da haben wir dann erstens, also ich merke gerade, meine Bezeichnungen sind falsch. Ich sollte hier Groß A haben. Also Groß A, der Einzug ins Land. Groß B, die Aufrichtung des Gesetzes. Und Groß C, die Landnahme. Und dann erstens, also bei A, dann erstens innere Vorbereitung zum Durchzug durch den Jordan. Und dann zweitens eine weitere Vorbereitung. Innere Vorbereitung ist Kapitel 1. Zweitens eine weitere Vorbereitung, nämlich die Erkundung Jerichos, das ist Kapitel 2. Und dann der Durchzug selber, Kapitel 3 und 4. Also ich mache immer so, Römisch 1, dann kommt A, also Groß A, und dann kommt Arabisch 1. Und dann käme noch klein a als viertes. Das sehen wir gleich. Also Römisch 1, die Einnahme und Eroberung, Kapitel 1 bis 12. Groß A, Kapitel 1 bis 4, der Einzug ins Land. Jordan-Durchzug, Kapitel 1 bis 4. Und da jetzt erstens die Vorbereitungen, die inneren, ich habe keinen besseren Ausdruck, vielleicht könnte man sagen, geistliche Vorbereitungen oder, ja, innere Haltung, Vorbereitung zum Durchzug, Kapitel 1. Und da wiederum beginnen wir dann mit klein a. Also erstens innere Vorbereitung ist Kapitel 1 und dann klein a. Das ist hier jetzt ein bisschen mehr aufgeschlüsselt. Klein a, Gottes Auftrag und Ermutigung für Josua. Das sind die Verse 1 bis 9 in Kapitel 1. Und da haben wir einige Punkte da. Wir lesen zuerst Vers 1 und 2. Es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes Jahwes. Da sagte Jahwe zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses: Mein Knecht Mose ist gestorben, und nun mache dich auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israels, gebe. Hier ist der Auftrag, also klein A1 habe ich das, der Auftrag: Geh über diesen Jordan. Der Herr sprach zu ihm, Mose ist gestorben, geh jetzt über diesen Jordan, du und das ganze Volk, in das Land. Geh über diesen Jordan. Gottes Auftrag ist klar und deutlich. Josua muss sich dann Gedanken machen, wie er das macht. Aber er darf auch da wieder dann von Gott ganz konkrete Befehle erwarten. Aber das ist einmal der grundsätzliche Auftrag. Das ist bei uns auch so. Wir haben einen grundsätzlichen Auftrag. Und dann dürfen wir aber auch bei dem immer wieder, dann, wenn wir den Auftrag ausfüllen, immer wieder seine konkreten, direktiven Anweisungen erwarten. Das ist bei Josua so gewesen. Ist bei uns auch so. A2, Verse 3 bis 5, die Verheißung. Also zuerst der Auftrag, das ist klar in Vers 2. Jetzt die Verheißung: Ich habe euch gegeben. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, so wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem Libanon bis zum großen Strom, dem Euphrat, das ganze Land der Hethiter, weil das Hethiterland bis zum Euphrat reichte. Und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, also gegen Westen, soll eure Grenze sein. Also hinauf bis in den Norden, in den hohen Norden. Und die Westgrenze ist das Meer. Es soll niemand vor dir bestehen, alle Tage deines Lebens. Also zuerst einmal geografisch, sagt er, geografisch, jeder Ort. Und dann personell: Niemand wird bestehen. Jeder Ort ist dir gegeben und niemand wird bestehen. Niemand kann vor dir bestehen, alle Tage deines Lebens. Also die Verheißung ist wirklich allumschließend, all inclusive. Ja. Alles dabei. Neutestamentlich gesehen, er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Epheser 1, Vers 3. Wir haben ja diesen Vers gestern schon zitiert. Epheser 1, Vers 3. Er hat uns alles gegeben. Alles ist dir gegeben. Das ist übrigens eine herrliche Verheißung, dass uns in Christus alles gegeben ist, weil uns nämlich das, was uns gegeben ist, ist nämlich Christus selber. Und wenn wir Christus haben, dann haben wir wirklich alles, was wir brauchen. Alles, was wir für unser geistliches Leben brauchen, ist uns in Christus gegeben. Wir haben nicht mehr, als Christ muss man sich nicht noch nach mehr ausstrecken. Mehr von dir und mehr von dir, da gibt es ja solche Lieder, das ist nicht richtig. Wir haben alles schon in ihm. Wichtig ist, dass er mehr von uns bekommt, ja, besser. Jetzt. Niemand wird, also geografisch jeder Ort und personell niemand wird bestehen. Gott bringt Israel ans Ziel und Gott bringt auch uns ans Ziel. A3, die Verheißung, ich werde mit dir sein. Also zuerst die Verheißung, ich habe dir gegeben. Jetzt die Verheißung, ich werde mit dir sein. Der Beistand, hier wird der göttliche Beistand ihm versprochen. So wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich auch mit dir sein. Immer noch Vers 5. Ich werde dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Der Herr wird mit Josua sein, er wird ihn ständig begleiten. Er wird sein ganzes Augenmerk auf ihn gerichtet haben, er wird konzentriert sein auf ihn. Ich kann mich gut erinnern, als ich einmal als junger Mensch in meiner stillen Zeit diesen Vers las und mir dachte, naja, das ist jetzt so eine Sache, wenn Gott dem Josua etwas sagt, dann muss das nicht notwendigerweise mir auch gelten, oder? Ich muss ja immer den Zusammenhang bewahren. Und also Josua, was dem Josua gesagt wird, wird nicht automatisch mir gesagt. Ja, da müsste ich mir schon sicher gehen. Aber dann las ich Hebräer 13, Vers 5. Da wird genau dieser Vers zitiert. Und das hat mich dann ermutigt, dass dieser Vers also auch für mich gelten darf. Ich werde dich nicht verlassen und nicht versäumen. Hebräer 13, Vers 5. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Hebräer 13, Vers 5. Eure Lebensweise ist ja ohne Geldliebe, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er hat gesagt, ich werde dich nicht verlassen und dich nicht versäumen, dich nicht im Stiche lassen, sodass wir guten Mutes sagen können, der Herr ist mir ein Helfer und ich werde mich nicht fürchten, was sollte ein Mensch mir tun? Also wenn das gilt, Hebräer 13, Vers 5 und 6, wenn das gilt für, wenn der Hebräerschreiber hier Josua zitiert, und das jetzt verallgemeinert, dann darf ich das jetzt auch also für mich auch annehmen, dass der Herr auch mit mir sein wird, so wie er mit Josua war. Die Folie, danke für die, das ist natürlich. Also hier innere Vorbereitung zum Durchzug, Kapitel 1. Gottes Auftrag und Ermutigung für Josua. Und A1, der Auftrag, gehe über diesen Jordan. Gehe über diesen Jordan, das ist Vers 1 und 2. Vers 1 und 2, dann A2, die Verheißung, ich habe euch gegeben, das ist Vers 3 und 4 und 5 Anfang, Vers 3 bis 5 Anfang. Dann A3, Verheißung, ich werde mit dir sein, das ist jetzt Vers 5. So wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein, ich werde dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Dann haben wir klein A4, der Aufruf sei stark und mutig. Das ist jetzt Vers 6. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, ihnen zu geben. Sei stark und mutig. Ich kann nur jemandem sagen, sei stark, wenn ich ihm auch begründen kann, warum er dann wirkt, wenn er auch die potenzielle Kraft hat. Also, ich kann nicht einem Schwachen sagen, sei stark. Er ist ein kleines Kind und will was aufheben und ich sage, sei stark. Dann kann es nicht aufheben, ja. Das geht nicht, aber wenn er die Kraft hat, dann kann ich ihm sagen, sei stark. Oder wenn ich ihm die Kraft zuflößen könnte. Und hier wird dem Josua gesagt, sei stark und mutig. Später wird dann begründet, warum er das sagen kann. Hier sagt er nur, wozu? Denn du hast eine große Aufgabe. Sei stark und mutig, denn für diese große Aufgabe, die vor dir liegt, brauchst du Stärke und Mut. Denn du sollst diesem Volk des Landes Erbe austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, ihnen zu geben. Das war Vers 6. Vers 7 ist der Aufruf, auf Gottes Wort zu achten. Vers 7, das ist A5, wenn wir jetzt A5, Aufruf, achte auf Gottes Weisung, Vers 7. Auf Gottes Tora. Es braucht Stärke und Mut, nach der ganzen Weisung zu handeln. Es heißt hier nur, sei sehr stark, wird es noch betont, nur sei sehr stark und mutig, dass du darauf achtest zu tun, nach der ganzen Weisung. Betonung liegt auf sehr und auf ganz. Sehr stark, und dass du darauf achtest zu tun, nach der ganzen Weisung, die mein Knecht Mose dir geboten hat. Die Tendenz abzuweichen, der muss man entgegenwirken. Man muss ständig Kurs halten, man muss ständig auf Korrektur bereit sein und sich immer wieder neu ausrichten. Weiche weder zur Rechten noch zur Linken davon ab. Wenn man nämlich abweicht davon, dann hat man kein Gelingen, hat man nicht Erfolg. Man muss also sich hüten, dass man nicht abweicht, links oder rechts. Damit es dir gelinge, weiche weder zur Rechten noch zur Linken davon ab, damit es dir gelinge, überall wohin du gehst. Also, hier ist der Aufruf, auf Gottes Weisung zu achten, weil die Tendenz immer da ist, abzuweichen. Man muss immer ein bisschen, das ist wie beim Autofahren oder beim Schiff, man muss immer das Steuer, man muss immer schauen, bin ich noch genau auf Kurs? Ja. Dass du darauf achtest zu tun, nach der ganzen Weisung, nicht einen Teil von der Weisung, ein Teil von der Anweisung Gottes, sondern die ganze Anweisung Gottes, alles. Im Vers 8 wird er ihm dann sagen, wenn du das tun wirst, dann wirst du Erfolg haben und es wird dir gelingen. Er sagt es zweimal, hier in Vers 7 und dann in Vers 8 noch einmal. Also das braucht ein beständiges Lesen, beständiges Dranbleiben. Dieses Buch der Weisung, sind immer noch bei diesem Punkt, dass er auf die Weisung achten soll. Vers 8, dieses Buch der Weisung soll nicht von deinem Munde weichen. Es braucht beständiges Lesen, nicht von deinem Munde, weil ich gesagt habe, der Mund, der wird bewegt bei den Juden, wenn sie lesen. Da murmelt man mit. Der Mund soll nicht von deinem Munde weichen und du sollst darüber nachsinnen, Tag und Nacht. Es braucht dann nicht nur ein beständiges Lesen, es braucht auch ein beständiges Nachdenken. Das braucht Zeit. Gottes Wort braucht Zeit. Man kann nicht so einen Schnellkurs machen, ja, ich möchte jetzt alles im Schnellkurs. Heute leben wir in einer schnellen Zeit und man möchte alles instant food. Und da möchte man auch so einen Schnellkurs für die Bibel, das geht nicht. Es braucht Zeit, es braucht beständige Beschäftigung damit. Du sollst darüber nachsinnen, Tag und Nacht. Das heißt zu Tageszeiten und zu Nachtzeiten. Man kann nicht 24 Stunden, denn man muss auch schlafen dazwischen. Aber Tag und Nacht heißt, egal zu welcher Zeit auch immer. Nachdenken. David sagt, dass er nachdenkt auf seinem Bett. Dann kann er es auswendig, weil er hatte nicht immer Licht bei sich. Vieles hat er auswendig aufgespeichert in seinem Herzen und dann denkt er darüber nach. Also es braucht ein beständiges Nachdenken und es braucht weiterhin, es braucht Anwendung, damit du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist. Also das Tun, es hilft nicht nur Lesen und Nachdenken, es braucht dann auch das Tun, die Anwendung, konkretes Anwenden, konkretes Handeln. Lesen und Denken allein genügt nicht. Denn dann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben und dann wird es dir gelingen. Hier die Wiederholung. Also wenn man nicht abweicht und dabei bleibt und nachdenkt und tut, dann wird man gelingen haben. Dann wirst du Erfolg haben, es wird dir gelingen. Erfolg, das ist hier gemeint in geistlicher Hinsicht, also in der Hinsicht, wo Gott uns die Aufträge gegeben hat. Das ist ja hier der Zusammenhang bei Josua und bei uns auch. Wir haben auch Aufträge und Dinge zu tun, die der Herr getan haben möchte. Und dann werden wir gelingen haben in diesen Dingen, wenn wir uns dran halten. Das war A5, jetzt kommt A6, ein wiederholter Aufruf. Vers 9, wiederholter Aufruf und Motivierung, sei stark und mutig. Habe ich dir nicht geboten? Sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Ein Zuspruch hier, wirklich ein Zuspruch. Ich habe es dir geboten und denk dran, was ich dir geboten habe. Sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Und jetzt kommt die Begründung, warum kann er stark sein? Weil Gott immer und überall mit ihm sein wird. Denn Jahwe, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Ich denke hier auch an 2. Timotheus 2, Vers 2. 2. Timotheus, oder es ist 2, Vers 1. 2. Timotheus 2, Vers 1 und 2. Du also, mein Kind, werde stark oder werde innerlich gekräftigt in der Gnade, die in Christus Jesus ist. 2. Timotheus 2, Vers 1. Werde stark. Hier steht im Griechischen, werde stark. Hier steht nicht einfach, sei stark. Werde stark. Das ist ein Wachstum. Man wird stärker, man wird gekräftigt. Werde gekräftigt. Innerlich. Durch die Gnade oder in der Gnade. Die Gnade, das heißt, dass Gott uns was gibt, Gott uns beschenkt. Und da darf man schöpfen aus dem. Die Quelle ist also vorhanden. Und bei Josua heißt es, denn Jahwe, dein Gott, ist mit dir überall, um dich zu beschenken, um zu helfen. Das ist seine Gnade. Die Gnade ist da. Gut, das ist also diese große Ermutigung, der große Auftrag und die große Ermutigung Gottes für Josua, für seinen Dienst. Das Hauptprinzip ist, sei gehorsam. Schau, was er sagt und die Kraft wird da sein. Und das Gelingen wird da sein. Auch wenn du sie nicht spürst, auch wenn da ist Versagen nicht ausgeschlossen. Manchmal versagen wir, ja, und dann müssen wir manchmal vielleicht Konsequenzen tragen. Aber dann ist wichtig, dass wir gleich weitermachen und dass wir nicht liegen bleiben und uns selbst beklagen und sagen, ja, ich bin sowieso nur ein Versager. Und wenn man dann sich um sich selbst dreht, dann ist das ist gar nicht christlich. Christlich ist jetzt auf den Herrn zu blicken, die Sache dem Herrn um Vergebung zu bitten, Sache in Ordnung zu bringen, soweit man noch in Ordnung bringen kann, und dann wieder vorwärts gehen, weitergehen. Der Herr kann auch aus solchen Fehlern, die wir machen, wieder was Gutes machen. Der Herr kann uns die verlorenen Jahre, die Heuschrecke gefressen hat, wieder zurückgeben. Joel Kapitel 2. Also, deshalb gibt es keinen Grund zur Entmutigung, auch wenn wir versagt haben in der Vergangenheit. Sei gehorsam, Josua. Richte dich aus nach dem, was ich gesagt habe. Das ist ja hier der Auftrag, steht ganz am Anfang des Buches. Und dann gehen wir weiter zu Vers 10 und 11. Josua gebot den Vorstehern des Volkes. Also jetzt, nachdem Gott ihn ermutigt hat und ihm einen Auftrag gegeben hat, jetzt geht er hin und geht zu den Vorstehern des Volkes. Die stehen für das Volk, die repräsentieren das Volk, sie sollen das weitergeben. Er geht zu den Vorstehern des Volkes und sagt zu ihnen, geht mitten durch das Lager und gebietet dem Volk und sprecht, bereitet euch Wegzehrung, denn in noch 3 Tagen werdet ihr über diesen Jordan ziehen, um hinzukommen, das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, Jahwe, euer Gott, euch gibt, es zu besitzen. Jetzt kommt also der Auftrag an das Volk, sie sollen sich vorbereiten, sie sollen sich Brote streichen und was man braucht, Äpfel, da gibt es keine, aber irgendwas. Manna haben sie ja immer noch bekommen. Bis zum letzten Tag haben sie Manna bekommen vom Himmel. Bereitet euch Wegzehrung, packt euch das ein. Wir haben da einen längeren Marsch vor uns. Ja? In 3 Tagen, nicht, der Marsch ist nicht 3 Tage lang, sondern in 3 Tagen wird das geschehen. In 3 Tagen kommt dieser Hinüberzug. Sie sollen sich vorbereiten.
Ja.
Jetzt muss ich schauen. Die Kundschafter, die sind, wie viele Tage sind die unterwegs? Mindestens 3, gell? Haben sich versteckt. Das könnte sein, dass die Aussendung der Kundschafter schon vorher stattgefunden hat. Denn das Kapitel 2, Vers 1, Josua sandte heimlich 2 Männer aus. Dieses sandte aus kann im Hebräischen genauso heißen, hatte ausgesandt. Das Hebräische kennt keinen Unterschied zwischen Vorvergangenheit und Vergangenheit. Also wenn hier steht, er sandte aus, dann könnte es auch heißen, er hatte ausgesandt. Dann könnten die dann zum rechten Zeitpunkt dann schon zurückkommen, sodass sich das ausgeht. Das ist auch so in 1. Mose 12, Vers 1. Aber Gott hatte zu Abraham gesprochen. Nicht Gott sprach zu Abraham. Gott hatte zu ihm gesprochen, nämlich also noch in Mesopotamien war. Dort hätte man auch Schwierigkeiten, würde es nicht zusammenpassen mit dem, was Stephanus sagt. Aber das gibt es mehrmals in der Bibel. Also müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Mit den Zeitformen. Also jetzt hier noch 3 Tage. Und dann kommt der Auftrag ein spezieller Auftrag an Gad, Ruben und Halbmanasse. In Kapitel 1, Vers 12 bis 18. Josua hatte hier also hauptsächlich noch ein Wort an die 2,5 Stämme zu richten, die aus dem Ostjordanland mit herübergezogen waren. Die waren ja versucht, da drüben zu bleiben, denn die hatten ihr Erbteil schon bekommen. Und die Entscheidung von Ruben und Gad und Halbmanasse, dass sie ihr Erbteil jetzt mal zuerst mal verzichten drauf und dass sie zuerst mitziehen mit den Brüdern, das brachte aber eine Gefahr mit sich, dass sie irgendwie nicht so, irgendwie halbherzig dabei wären, oder? Das gehört ihnen ja nicht, das ist ja nicht für sie, was sie jetzt tun. Sie kämpfen für die Brüder, aber sie haben ja ihr Land schon längst bekommen. Also da muss man jetzt sie besonders ermutigen. Also zu den Rubenitern und zu den Gaditern, dem halben Stamm Manasse, sagte Josua: Erinnert euch an das Wort, das Mose, der Knecht Jahwes, euch geboten hat, indem er sagte, Jahwe, euer Gott, verschafft euch Ruhe und gibt euch dieses Land. Eure Frauen, eure kleinen Kinder, euer Vieh sollen in dem Lande bleiben, das Mose euch diesseits des Jordans gegeben hat. Ihr aber, alle kriegstüchtigen Männer, sollt gerüstet vor euren Brüdern hinüberziehen und ihnen helfen. Bis Jahwe euren Brüdern Ruhe schafft wie euch und auch sie das Land besitzen, das Jahwe, euer Gott, ihnen gibt. Dann sollt ihr in das Land eures Besitztums zurückkehren und es besitzen. Das Land, das Mose, der Knecht Jahwes, euch gegeben hat, diesseits des Jordans gegen Sonnenaufgang. Und sie antworteten Josua und sagten, alles, was du uns geboten hast, wollen wir tun. Und wohin irgend du uns senden wirst, wollen wir gehen. Oder werden wir gehen? Und nach allem, wie wir Mose gehorcht haben, so werden wir dir gehorchen. Nun möge Jahwe, dein Gott, mit dir sein, wie er mit Mose gewesen ist. Jeder, der deinem Befehl widerspenstig ist und nicht auf deine Worte hört, in allem, was du uns gebietest, soll getötet werden. Nur sei stark und mutig. Das ist Wunderschön, dieser Ausspruch hier. Diese Hingabe. Wir wollen dir gehorchen und koste es uns das Leben. Und wer nicht gehorcht, soll getötet werden. Wir wollen dir gehorchen. Nur sei du stark und mutig. Und Wiesbe hat geschrieben, wenn wir die Sache des Gehorsams als eine betrachten, bei der es um Leben und Tod geht, dann würde es besser ausschauen. Oder? Wenn wir die Sache des Gehorsams so betrachten, wie diese Rubeniter und Gaditer und Manassiter hier. Es geht um alles. Um alles in der Welt möchte ich gehorsam sein. Andernfalls würden wir Gefahren, große Gefahren über uns bringen. Das Hauptprinzip also sei gehorsam. Baxing in Indien, der Missionar dort, durch den so viele Gemeinden entstanden sind im letzten Jahrhundert, Baxing hat gesagt, das größte Problem der Christen ist, sie sind nicht gehorsam. Der war so ganz gerade, hat kurze Sätze gemacht, er hat gestottert, wenn er gepredigt hat, war ziemlich furchtbar, ihm zuzuhören, aber der Herr hat ihn mächtig gebraucht. Und er hat gesagt, das größte Problem ist, die Christen sind nicht gehorsam. Sie sollen tun, was der Herr sagt. Der hat viele, viele Stunden gebetet. Und dann ist er hinausgegangen, ganz gezielt, und hat evangelisiert. Und dann ist er zurück, hat wieder gebetet. Das Hauptprinzip hier, sei gehorsam. Diese 2,5 Stämme, das ist so eine Sache, Wiesbe redet ein bisschen negativ über diese und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt. Ich bin immer noch hin und her gerissen innerlich. Denn wir müssen schon sagen, die 2,5 Stämme haben natürlich ihr Erbe verfrüht bekommen. Sie haben dieses Erbteil wollen im Osten und nicht im Westen. Und Gott hat nicht ursprünglich nicht gesagt, dass das Ostjordanland das verheißene Land ist. Aber andererseits, Gott hat es aber dann auch wirklich akzeptiert und Gott hat es ihnen gegeben. Es steht in 4. Mose 32, Gott gab ihnen das Land. Gott war es, nicht sie selber haben. Das ist 4. Mose 32, Vers 22. Oder nein, da habe ich jetzt, Moment. Also indirekt, es steht so. Vers, lesen wir ein bisschen mehr. 4. Mose 32, am Anfang heißt es, die Kinder Ruben, die Kinder Gad hatten viel Vieh in gewaltiger Menge und sie sahen das Land Jase und das Land Gilead und siehe, der Ort war ein Ort für Vieh. Und die Kinder Gad und Ruben sagen zu Mose, dieses Land, also Vers 3, Atro, Dibon, Jason, Nimra, Heshbon, Eleale, Seman, Nebo und Beon, das Land, das Jahwe vor der Gemeinde Israel geschlagen hat, ist ein Land für Vieh und deine Knechte haben Vieh. Sie sagten, wenn wir Gunst in deinen Augen gefunden haben, so möge dieses Land deinen Knechten zum Eigentum gegeben werden. Lass uns nicht über den Jordan ziehen. Und Mose sagte zu den Kindern Gad und zu den Kindern Ruben, sollen eure Brüder in den Kampf ziehen und ihr wollt hierbleiben? Vers 7, warum wollt ihr das Herz der Söhne Israels davon abwendig machen, in das Land hinüberzuziehen, das Jahwe ihnen gegeben hat? So haben eure Väter getan, als ich sie von Kadesh Barnea aussandte, das Land zu besehen. Sie zogen hinauf und Vers 10, der Zorn des Herrn brannte an jenem Tag und er schwor und sagte, die Männer, die aus Ägypten heraufgezogen sind von 20 Jahren an, darüber werden das Land nicht sehen, das ich Abraham und Isaac und Jakob zugeschworen habe, denn sie sind mir nicht völlig nachgefolgt. Und der Zorn des Herrn entbrannte über sie, Vers 13. Und siehe, Vers 14, und siehe, ihr seid aufgestanden an eurer Väterstadt, eine Brut von sündigen Männern, um die Glut des Zorns Jahwes gegen Israel noch zu vermehren. Wenn ihr euch hinter ihm abwendet, so wird er es noch länger in der Wüste lassen, und er werde das ganze Volk verderben. Und sie traten zu ihm und sagten, Kleinviehhürden, also Schafhürden, wollen wir hier bauen für unsere Herden und die Städte und Städte für unsere Kinder. Wir selbst aber wollen unverzüglich uns rüsten vor den Söhnen Israels her, bis wir sie an ihren Ort gebracht haben. Und unsere Kinder sollen in den festen Städten bleiben, von den vor den Bewohnern des Landes. Wir wollen nicht zu unseren Häusern zurückkehren, bis jeder von den Söhnen Israels sein Erbteil empfangen hat. Denn wir wollen nicht mit ihnen erben, jenseits des Jordans und darüber hinaus, denn unser Erbteil ist uns diesseits des Jordans gegen Sonnenaufgang zugefallen, indem nämlich Gott die Feinde besiegt hat. Haben sie gemeint, oder? Und Mose sagte zu ihnen, wenn ihr dieses tut, wenn ihr euch vor Jahwe zum Kampf rüstet und alle unter euch, die gerüstet sind, vor Jahwe über den Jordan ziehen, bis er seine Feinde vor sich her vertrieben hat und das Land vor Jahwe unterjocht ist und ihr danach zurückkehrt, so sollt ihr schuldlos sein gegen Jahwe und gegen Israel. Schuldlos. Und dieses Land soll euch zum Eigentum sein vor Jahwe. Also was Mose hier sagt in Vers 22, er sagt, dieses Land soll euch zum Eigentum sein vor Jahwe. Vor Jahwe, vor dem Herrn. Das heißt, es ist nicht schuldhaft, dass sie da nicht hinübergezogen sind. Und ich möchte vorsichtig sein und ihnen das nicht ankreiden, dass sie nicht mitgezogen sind. Natürlich könnte man sagen, ja, der ursprüngliche Plan war es nicht. Ja, mag sein, der ursprüngliche Plan war es nicht. Aber, und natürlich haben sie sich auch in Gefahren begeben. Dort im Ostjordanland war es schwieriger als im Westjordanland. Da waren sie mehr den Feinden ausgesetzt und sie waren durch den Jordan getrennt von den anderen. Das stimmt, es gab immer wieder Schwierigkeiten. Das ist richtig. Aber sie waren jetzt nicht schuldhaft. Das war nicht schuldhaft. Sie haben keine Schuld auf sich geladen, dass sie jetzt dort sich niedergelassen haben. Das heißt, Gott hat es ihnen gegeben. Gott hat gesagt, ja gut, ich gebe euch dieses Land. Vers 23, wenn ihr aber nicht so tut, siehe, so habt ihr gegen den Herrn gesündigt und wisset, dass eure Sünde euch finden wird. Baut euch Städte für eure Kinder und Hürden für eure Kleinvieh und tut, was aus eurem Mund hervorgegangen ist. Und die Kinder Gad und die Kinder Ruben sagten zu Mose, deine Knechte werden tun, so wie mein Herr gebietet. Unsere Kinder, unsere Frauen, unsere Herden und all unser Vieh sollen dort in den Städten Gileads bleiben. Deine Knechte aber allzumher Gerüsteten werden vor Jahwe hinüberziehen in den Kampf, so wie mein Herr geredet hat. Und das haben sie dann auch gehalten. Sie kamen hier in Josua 1. Ah ja, und dann Vers 33 dann noch. Und Mose gab ihnen, den Kindern Gad und den Kindern Ruben, und der Hälfte des Stammes Manasse, des Sohnes Josefs, das Königreich Sihons, des Königs der Amorite, und das Königreich Ogs, des Königs von Basan, das Land nach seinen Städten und in ihren Grenzen, die Städte des Landes ringsum. Und später ist es ja auch so, dass hier dann auch sogar drei Zufluchtsstädte wurden hier dann eingesetzt in dieser Gegend. Also es war nicht so, dass Gott von vornherein dass Gott das als schuldhaft ihnen angekreidet hätte. Ein Nachteil war es möglicherweise schon, aber ich möchte jetzt nicht zu stark negativ sein in dieser Sache. Jedenfalls ich möchte das nicht sein. Also jetzt zurück, Josua 1, Vers 8, Vers 17, nach allem, wie wir Mose gehorcht haben, so wollen wir dir gehorchen, nur möge Jahwe, dein Gott, mit dir sein. Wie er mit Mose gewesen ist, jeder, der nach deinem Befehl widerstrebendig ist und nicht auf deine Worte hört, in allem, was du uns gebietest, soll getötet werden. Nur sei stark und mutig. Also sie bekamen dieses Land, hier, Vers 13. Gott hat euch Ruhe verschafft und gibt euch dieses Land. Vers 13. Erinnert euch an das Wort, das Mose, der Knecht Jahwes, euch geboten hat, indem er sagte, Jahwe, euer Gott, verschafft euch Ruhe und gibt euch dieses Land, das Ostjordanland. Er gibt euch dieses Land, das war von Gott. Und das haben sie auch aus der Hand Gottes genommen. Und sie waren treu, sie haben es bewiesen. In Josua Kapitel 22 kommen wir noch darauf zurück, dass sie, nachdem sie treu den Dienst ausgeübt haben, sind sie dann zurückgekehrt. Das Prinzip, das wir hier lernen können, für die Praxis, auch für uns, diese 2,5 Stämme waren treu und sie sind wirklich ein Vorbild, weil sie kämpften für die Brüder bis der Sieg errungen war. Und wir dürfen auch das diesem Vorbild nachahmen. Für die Brüder kämpfen, bis der Sieg errungen ist. Nicht nur einfach für das eigene kämpfen, sondern für die Brüder kämpfen, für die Geschwister kämpfen. Es ist eine große Gemeinde Gottes. Das ist Kapitel 1. Sind dazu noch Gedanken, Fragen? Kapitel 22, Vers 19. Da werden Sie ja von, also bei mir steht so: Jedoch, wenn das Land, das euch gehört, unrein ist, dann kommt herüber in das Land, das dem Herrn gehört, wo die Wohnung des Herrn steht, und macht euch unter uns ansässig. Das ist ja gesprochen von diesen eifrigen Westlern, die zu den Ostlern kommen. Wessis und Ossis heißt das, oder wie? Die waren jetzt sehr eifrig, oder? Weil im Ostjordanland haben einen Altar errichtet. Und jetzt sagen sie in ihrem Eifer: Wenn das Land, das euch gehört, unrein ist, dann kommt herüber. Also wenn ihr schon meint, das ist jetzt unrein, oder wenn das unrein sein soll, dann kommt herüber. Das ist nicht eine klare Aussage, eine definitive Aussage, dass Gott meinen würde, das Land, in dem sie wohnen, ist unrein. Das Land, das dem Herrn gehört, das sagen sie. Ja? Aber wie wir jetzt gelesen haben vorher, das Land, das sie da von den Amoritern genommen haben, auch dieses Land gehört Israel. Jephtha hat auch so argumentiert. Erinnern wir uns an Richter Kapitel 11. Schauen wir, Richter 11. Da gibt es ein langes Gespräch. Eine Diskussion zwischen Jephtha und den Ammonitern. Ja. Vers 13, der König der Söhne Ammons sagte zu den Boten Jephthas: Weil Israel mein Land genommen hat, als es aus Ägypten heraufzog, von Arnon bis an den Jabbok, bis an den Jordan, nun gib die Länder in Frieden zurück. Da sandte Jephtha noch einmal Boten zum König der Söhne und sagte ihm: So spricht Jephtha, Israel hat nicht das Land Moabs und das Land der Söhne Ammon genommen, sondern als sie aus Ägypten heraufzogen, da wanderte Israel durch die Wüste bis zum Schilfmeer und es kam nach Kadesh. Und Israel sandte Boten zum König von Edom und ließ sagen: Lass mich doch bitte durch dein Land ziehen. Aber der König von Edom hörte nicht darauf. Und auch zum König von Moab sandte es, aber er wollte nicht. So blieb Israel in Kadesh. Und es wanderte durch die Wüste und umging das Land Edom und das Land Moab und kam vom Osten her, vom Sonnenaufgang her, zum Land Moab, und sie lagerten jenseits des Arnon und kamen nicht in das Gebiet Moabs, denn der Arnon ist die Grenze Moabs. Und Israel sandte Boten zu Sihon, dem König der Amoriter, dem König von Heschbon, und Israel sagte ihm: Lass uns bitte durch dein Land ziehen, bis an meinen Ort. Aber Sihon traute Israel nicht, es durch sein Gebiet ziehen zu lassen, und Sihon versammelte sein ganzes Volk, und sie lagerten in Jaza, und er kämpfte gegen Israel, und der Herr, Yahweh, der Gott Israels, gab Sihon und sein ganzes Volk in die Hand Israels, und sie schlugen sie. So nahm Israel das ganze Land der Amoriter, die jenes Land bewohnen, in Besitz. Sie nahmen das ganze Gebiet der Amoriter in Besitz, vom Arnon bis an den Jabbok, und von der Wüste bis an den Jordan. Und so hat nun Jahwe, der Gott Israel, die Amoriter vor seinem Volk Israel vertrieben. Und du wirst uns vertreiben? Nimmst du nicht das in Besitz, was Chemosh, dein Gott, dir zum Besitz gibt, so auch alles, was Jahwe, unser Gott, vor uns vertreibt, das nehmen wir in Besitz. Und nun bist du etwa besser? Und so weiter. Er argumentiert hier und sagt, damals, als wir eingezogen sind, oder bevor wir eingezogen sind, wir kamen ja vom Osten her, dann haben wir dieses ganze Land durch Krieg erobert und Gott hat es uns gegeben. Das ist unser Land. Und es ist Gott, das Land, das Gott uns gegeben hat. Es ist nicht jetzt ein Fremdland. Also er argumentiert auch so, das ist unser Land, das gehört Israel, dieses Land, das Ostjordanland. Und wenn jetzt diese hitzigen Brüder zu ihnen kommen und sagen, das Land, das euch gehört, wenn das unrein ist, dann kommt doch rüber in das Land, das dem Herrn gehört. Das ist man sagt etwas, man legt dem anderen was, oder man behauptet, ist eigentlich eine Behauptung, und man verwendet Begriffe, die man eigentlich nicht verwenden dürfte. Denn so sagt Gott es nicht, dass das Ostjordanland, das gehört nicht, das ist nicht das Land des Herrn, aber das Westjordanland, das ist das Land des Herrn. Und das ist nicht in Ordnung, wie sie hier reden. Ja? Eine Unterstellung. Das Land, also die Begriffe, wie sie reden, die sind nicht in Ordnung, ist nicht fein, wie sie hier sprechen. Denn letztlich, es bleibt dabei, Josua 1, Vers 13, der Herr hat ihnen dieses Land gegeben. Der Herr, euer Gott, schafft euch Ruhe und er gibt euch dieses Land. Eure Frauen und euer Vieh sollen in dem Land bleiben, das Mose euch diesseits des Jordans gegeben hat. Mose hat es ihnen gegeben. Und der Herr gibt euch dieses Land. Vers 13, Vers 14. Und noch einmal Vers 15. Dann sollt ihr, in der Mitte von Vers 15, dann sollt ihr in euer eigenes Land zurückkehren und es besitzen, das Mose, der Knecht des Herrn, euch gegeben hat. Diesseits des Jordans, gegen Sonnenaufgang. Also von daher, denke ich, können wir schon mal so bleiben. Noch kurz, wollen wir kurz ein bisschen, ein paar Gedanken zu Kapitel 2, bevor wir die Pause machen. Also wir haben hier in Kapitel 2, bitte? Ich habe keine Folie jetzt. Oder Moment, doch, ich habe eine Folie, doch. Es geht in Kapitel 2 jetzt zur weiteren Vorbereitung zum Durchzug. Zu dieser weiteren Vorbereitung zum Durchzug gehört die Erkundung Jerichos. Denn wenn man durchzieht durch den Jordan, dann möchte man nicht da gerade lauter Leute stehen haben, die einen dann, sobald die aus dem Wasser kommen, den Kopf abschlagen. Also die müssen jetzt schauen, wie sieht die Situation aus auf der anderen Seite. Deshalb ist die Erkundung Jerichos sehr sinnvoll. Nicht so wie manche, wie ich schon gehört habe, ja, da wurde der Josua fleischlich und da hat er sich gedacht, da hat er nicht mehr auf den Herrn vertraut und dann wurde er fleischlich und hat ein paar Kundschafter ausgeschickt, hätte er sie doch nicht ausgeschickt. Moment. Das waren ganz wichtige Schachzüge. Josua musste wissen, wie steht es, das ist ganz klar, wie steht es auf der anderen Seite des Jordans. Er kann nicht das Volk in Gefahr bringen durch unweises Handeln. Es war nur weise, mal zu schauen, wie ist die Situation drüben. Was das Schöne ist, hier ist das ganz anders wie die 12 Kundschafter damals. Vor 40 Jahren hat er ja auch Kundschafter ausgeschickt, und das war damals auch nicht fleischlich übrigens. Das war auch sehr weise, dass er damals die 12 Kundschafter ausgeschickt hatte. Der Mose nämlich. Aber damals, da kamen dann die 12 zurück und 10 haben das Volk abwendig gemacht und 2 Kundschafter waren positiv. Aber jetzt kommen diese Kundschafter zurück, die beiden, und obwohl das Jericho schwer befestigt ist und bewaffnet ist, kommen diese Kundschafter zurück mit einer sehr positiven Botschaft. Also ich habe hier 3 Dinge aufgeschrieben, 3 Ziele, die erreicht wurden durch die Kundschafter. Erstens, die notwendige Information wurde gesammelt, die für Josua wichtig war, wie es drüben aussieht, auf der anderen Seite. Erst die notwendige Information. Das Zweite, eine Frau konnte gerettet werden, konnte erreicht werden, nämlich Rahab. Zu ihr kommen wir gleich. Und drittens, das ganze Volk konnte durch die Botschaft der Kundschafter mächtig ermutigt werden. Denn die Kundschafter gaben Bericht, dass ganz Jericho zittert vor den Israeliten. Schrecken geht vor euch her. Gott hat einen Schrecken vor euch hergeschickt. Und wir haben beste Möglichkeiten, beste Aussichten. Die haben sich alle eingebaut und gebunkert. Niemand steht am Ufer mit dem Schwert. Die sind alle versteckt, dort 10 Kilometer entfernt in Jericho. Der Weg ist frei. Also zuerst die Aussendung der Kundschafter. Ich bin jetzt nicht ganz zufrieden mit meiner Gliederung. Man müsste hier schreiben als ersten Punkt die Aussendung der Kundschafter, Vers 1. Das habe ich gar nicht. Und die Tat Rahabs ist dann Vers 2. Folgende. Aussendung der Kundschafter. Und Josua, der Sohn Nuns, sandte von Sittim heimlich 2 Männer als Kundschafter aus und sagte: Geht, beseht das Land und Jericho. Und sie gingen hin und kamen in das Haus einer Hure mit Namen Rahab und sie legten sich dort nieder. Die kamen also in die Stadt hinein, natürlich unerkannt. Und dann wurde es Nacht. Und jetzt, was machen wir jetzt? Damit man nicht auffällt, dass man da in der Nacht vor Einbruch der Nacht wieder aus der Stadt zieht, das ist sehr auffällig, oder? In Jericho. Damit man nicht auffällt, wo soll man hingehen? Na, da gibt es eins, hat sich angeboten, eine Hure. Zu einer Hure gehen viele Männer. Also das fällt wirklich nicht auf. Ja? Dann sind sie in das Haus der Hure mit Namen Rahab, um dort zu übernachten natürlich. Die Nacht verbringen, am nächsten Tag dann irgendwie heimlich wieder rauszukommen. Jericho lag etwa 10 oder 12 oder 15 Kilometer vom Jordan entfernt. Keil sagt 3 Stunden zu Fuß. Und die sind also durch den Jordan irgendwie, man weiß nicht, wie sie hinübergekommen sind, sei es mit Floß oder sonst wie. Jedenfalls, das dauerte alles Zeit. Und dann der Marsch nach Jericho. Und dann also haben sie Jericho erkundet. Und dann ist klar, dass es schon Abend geworden war mittlerweile. Aber dann war es so, dass sie doch einige Verdacht geschöpft haben über diese Leute. Vers 2, und dem König von Jericho wurde berichtet und gesagt, siehe, es sind in dieser Nacht Männer von den Söhnen Israels hierher gekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen, führe die Männer heraus, die zu dir gekommen sind, die in dein Haus eingekehrt sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Die Frau aber nahm die beiden Männer und verbarg sie. Das könnte übrigens auch übersetzt werden, die Frau hatte die beiden Männer genommen und hatte sie verborgen, vor Vergangenheit. Und sie sagte, allerdings sind Männer zu mir gekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als das Tor beim Dunkelwerden geschlossen werden sollte, da gingen die Männer hinaus. Und ich weiß nicht, wohin die Männer gegangen sind. Jagt ihnen schnell nach, denn ihr werdet sie erreichen. Sie hatte sie aber auf das Dach hinaufgeführt und unter Flachsstängeln versteckt, die sie sich auf dem Dach aufgeschichtet hatte. Flachs oder Baumwolle oder was es ist, sagen die Ausleger, zum Trocknen dort ausgebreitet. Und wenn man recht viel hat, dann kann man sich gut darunter verstecken. Und die Männer jagten ihnen nach, den Weg zum Jordan, zu den Furten, und man schloss das Tor, sobald die, die ihnen nachjagten, draußen waren. Also hat die Rahel gelogen natürlich, die Rahab, gelogen. Naja, was hätte sie denn sagen sollen? Hätte sie die Wahrheit sagen sollen und die Kundschafter ausliefern? Sie war ja überzeugt, dass diese Kundschafter, dass Josua kommen wird und dass Jericho gerichtet werden wird. Und es ging ja, wenn sie jetzt gesagt hätte, da habe ich zwei da oben versteckt, die können sie runterholen. Dann spricht sie ihr eigenes Todesurteil, denn sie weiß, jetzt kommen die und dann ist Ende. Das heißt, sie wählt das geringere Übel. Ein Übel war es sowieso, zu lügen, aber das war das geringere Übel für sie. Die Lüge Rahabs wird ja nicht entschuldigt in der Bibel, dass sie gelogen hat, wird uns ja hier schön berichtet, aber es wird ihr vergeben dann natürlich. Sie wählt also das kleinere Übel, lieber lügen als die Chance, lieber lügen und die Chance nützen, um dem Gericht zu entkommen, als selbst dann gerichtet zu werden. Also Vergebung hat sie bekommen, offensichtlich. Und ihr Glaube hat gute Werke hervorgebracht. Das gute Werk war nicht das Lügen. Das gute Werk war, dass sie die Kundschafter aufgenommen hat und sicher wieder hinausgebracht hat dann am nächsten Morgen. Hebräer 11, Vers 31 und Jakobus 2, Vers 25 und 26 kommt Rahab vor, neben Matthäus 1. Matthäus 1 kommt sie auch noch vor. Also Hebräer 11, Vers 31. Im Glauben wurde die Hure Rahab, oder durch Glauben wurde die Hure Rahab, nachdem sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte, nicht zusammen mit denen umgebracht, die im Unglauben ungehorsam waren. Ihr Glaube war es, der es dazu brachte, dass sie nicht umgebracht wurde, dass sie gerettet wurde. Durch den Glauben wurde sie gerettet, diese Frau. Und Jakobus 2, Vers 25, wurde nicht gleicherweise auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt, als sie die Boten aufgenommen und auf einem anderen Wege hinausgelassen hatte? Die Werke, die sie getan hat, waren, dass sie die Kundschafter aufgenommen und durchgebracht hat und wieder also hinausgelassen hatte auf anderem Wege. Das waren ihre Glaubenswerke, also ihr Glaube hat sich geäußert, gezeigt in Werken. Darum geht es dem Jakobus, wenn er das hier als Beispiel aufführt. Denn Glaube ohne die Werke wäre tot. Aber bei Rahab sieht man, das war ein Glaube und nicht ohne Werke. Es war ein Glaube, der Werke hervorgebracht hat. Und diese Rahab wird später dann, also hat dann einen Israeliten geheiratet und kam dann ins Geschlechtsregister Jesu Christi. Das ist in Matthäus 1, Vers 5. Salmon wurde der Vater des Boas von der Rahab, also Salmon. Salmon wurde der Vater des Boas von der Rahab. Also er zeugte den Boas von der Rahab. Salmon heiratete also die Rahab. Boas war der Vater Obeds von der Ruth. Und das war ein Vorfahre des David und des Herrn Jesus. Salmon, das kommt auch vor in Ruth 4, Vers 21, Salmon zeugte Boas, nämlich von der Rahab. Das wird aber in Ruth 4, Vers 21 nicht gesagt, aber in Matthäus 1 wird es gesagt. Das ist immer diese Frage, ist es wirklich der Vater oder war es der Großvater? Das ist immer so diese Frage. Ich habe mich mit der Frage nicht beschäftigt hier, ob sich das ausgeht, zeitlich. Aber wir haben jetzt ja keine genaue Zeitangabe von der Zeit. Ja gut, wir können zurückrechnen von David, diese Generationen zurückrechnen, oder? David, Isai, Obed, Boas, also vier Generationen. Das ist ziemlich knapp, wenn man das jetzt, wenn man jetzt die Frühdatierung vertritt, so wie ich sie vertrete, also das im Jahr 1400, wann war das, etwa 1400, ja, dann hätten wir vier Generationen, dann müsste jeder 100 Jahre alt geworden sein, ein bisschen viel. Dann ist immer noch die Frage, also heißt es, er wurde Vater dessen, heißt es, er wurde Großvater, also er war der Großvater dessen. Wenn in der Bibel steht, er zeugte den, ja, dann kann das auch heißen indirekt, also der Großvater zeugt den Enkel indirekt. Ich weiß es nicht, kann nicht beantworten die Frage. Das ist wahrscheinlich auch ein Argument von den Frühdatierern, von den Spätdatierern, die sagen, das muss ein bisschen später gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich denke, wir können hier Pause machen wieder.